Ihr lieben Geschwister, wir feiern in unserer Gemeinde einmal im Monat Abendmahl. Und das ist gut so. Seit der ersten Gemeinde wird dieses Mahl gefeiert. So hat es Jesus selbst angeordnet und so wurde es in der ersten Gemeinde durchgeführt. Da lesen wir in der Apostelgeschichte, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und so ist es nicht verwunderlich, dass das Brotbrechen auch in den neu gegründeten Gemeinden außerhalb Jerusalems praktiziert wurde. Und im ersten Korintherbrief wird das Thema Abendmahl zweimal angesprochen. In Kapitel 10 kommt der Apostel Paulus schon einmal auf das Thema Abendmahl zu sprechen, im Zusammenhang mit dem damals praktizierten Götzendienst in Korinth. Hier macht der Apostel schon die herausgehobene Stellung dieses Mahls deutlich. Und in diesem Zusammenhang verurteilt er, dass wohl einige in der Gemeinde kein Problem damit haben, auch an Götzenopferfeiern in Korinth in der Stadt teilzunehmen. Und hier macht Paulus ganz deutlich, das passt nicht zusammen. Götzendienstfeiern beizuwohnen und dann in der Gemeinde das Abendmahl zu feiern. Das geht nicht. Man kann nicht auf der einen Seite Gemeinschaft am Tisch des Herrn haben und gleichzeitig Gemeinschaft mit den Dämonen. Nichts anderes ist der Götzendienst. Das hat auch nichts mehr dann mit christlicher Freiheit zu tun. Hier wurden Grenzen überschritten, was einfach nicht geht. Also Abendmahl zu feiern oder besser gesagt Gemeinschaft am Tisch des Herrn zu haben, ist schon ein besonderes Privileg. Dass unser Herr und Heiland mit uns armseligen Menschen Gemeinschaft haben will, das ist alles andere als selbstverständlich. Dieses Mahl in Würde zu feiern, darauf geht er dann in Kapitel 11 noch einmal ein. Ihm war so einiges berichtet worden, wie in der Gemeinde in Korinth das Mahl gefeiert wurde. Paulus kritisiert die Vorgehensweise einiger Korinther und gibt sogleich eine Anweisung, wie das Mahl in rechter Weise gefeiert werden soll. Ich lese jetzt den Text und danach werden Walter, Klaus und Rainer den Text auslegen. Anschließend werden wir dann das Abendmahl feiern. Ich lese 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Dies aber gebiete ich euch, ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, auf dass die unter euch offenbar werden, die bewährt sind. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Denn ich habe es vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. Denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, auf dass wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, auf das ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Alles andere will ich ordnen, wenn ich komme. Walter, darf ich dich jetzt bitten?
Das Mahl des Herrn soll würdig gefeiert werden. In dem Vers 22 stellt Paulus zu dem Gesagten nun die rhetorische Frage: Soll ich euch etwa loben? Wir haben ja diese Verse schon gehört. Und hierzu gibt er sogleich selbst die Antwort: Dafür lobe ich euch nicht. Paulus bringt diese Kritik erst an, nachdem er die Korinther am Anfang des 11. Kapitels gelobt hat. Dort fordert er sie zunächst auf, seine Nachahmer zu sein, gleich wie auch er ein Nachahmer des Christus ist. Dann lobt er die Korinther mit den Worten: Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Paulus geht hier sehr klug vor, indem er seine Kritik erst nach dieser Ermutigung am Anfang des 11. Kapitels anbringt und diese Ermutigung noch mit einem Lob verbindet. Mit diesem Vorgehen, erst das Lob und dann der Tadel, entsteht am ehesten die Bereitschaft des Kritisierten, zuzuhören und die Kritik anzunehmen. Genau das tut hier Paulus. Noch einmal spricht Paulus die Spaltungen in der Gemeinde an, wenn diese zusammenkommt. Paulus hat davon gehört und er glaubt es auch. Und schon in Kapitel 1 hatte man ihm von Streitigkeiten in der Gemeinde berichtet, die zu Parteiungen geführt haben. So sagten die einen: Ich gehöre zu Paulus, andere wieder: Ich aber zu Apollos. Oder: Ich aber zu Kephas und ich aber zu Christus. In unserem Text fährt nun Paulus in Vers 19 fort: Denn es müssen ja Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. In Korinth hatten sich die Gegensätze der verschiedenen Gruppen so verhärtet, dass diese sich als feste Parteiungen zusammenschlossen und gegeneinander abschlossen. Das ist ein schmerzliches Geschehen. Aber Paulus sieht darin jenes Muss, das in der ganzen biblischen Geschichte eine Rolle spielt. Es ist nicht nur ein unglücklicher Zufall, wenn solche Dinge in einer Gemeinde geschehen. Paulus sieht das sogar als notwendig an, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Der Naturwissenschaftler und Theologe Adolf Küpfer legt diesen Vers 19 unter anderem wie folgt aus. Er sagt: Parteiungen, die leicht zu Spaltungen führen können, haben ihren Ursprung immer in der Mitwirkung des Fleisches, des eigenen Ichs, also des natürlichen Menschen in irgendeiner Form. Meist sind es Führer, bei denen ein gewisses Geltungsbedürfnis, Dünkel, Rechthaberei, natürliche Gefühle, menschlicher Verstand und Wille, ferner ein Mangel an Gnade vorhanden sind. Man vergisst, dass man an der Sache des Herrn steht und versäumt die tatsächliche Abhängigkeit vom Herrn. Alles das kann bei Spaltungen unschwer nachgewiesen werden. Solche Dinge sind meistens lange Zeit unter der Oberfläche mehr oder weniger verborgen, um dann bei einer sich bietenden Gelegenheit offenbar zu werden. Dann muss und wird sich zeigen, wer bewährt ist, das heißt, wer noch in lebendiger, naher Verbindung mit dem Herrn und seinem Wort und in wirklicher, demütiger Abhängigkeit von ihm steht und danach strebt, nicht Menschen, sondern Gott zu gefallen. Wer unbewährt ist, das heißt, den Herrn aus den Augen verloren hat und nach Menschenweise handelt, betont das Ich und das Wir. Er trauert weder über die preisgegebenen Wahrheiten der Heiligen Schrift, noch trägt er Leid über eingerissene Verflachung und Verweltlichung. Die Bejahung des Menschlichen und die Verneinung des biblisch-göttlichen sowie das Fehlen jeder wahren Beugung aber macht den Unbewährten in Bezug auf ein geistliches, gottgemäßes Urteil unfähig, und so müssen wir uns über manche Spaltungen, Rotten und Parteiungen unserer Tage nicht wundern. Wir sehen, dass die von Paulus in der Gemeinde zu Korinth angesprochenen Missstände zur großen Gefahr werden können, auch heute noch. Deshalb ist Wachsamkeit angesagt. In den Versen 20 bis 22 kommt Paulus nun darauf zu sprechen, was ihm besondere Not bereitet. Ich lese diese Verse 20 bis 22 noch einmal vor. Da heißt es: Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Von der ersten Gemeinde in Jerusalem heißt in Apostelgeschichte 2,42, wir haben es schon einmal gehört, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und in Apostelgeschichte 4,32-36 leben diese ersten Christen sogar noch in Gütergemeinschaft zusammen und waren ein Herz und eine Seele. Davon konnte in der Gemeinde zu Korinth jedoch keine Rede mehr sein. Spaltungen und Parteiungen hatten die Atmosphäre durch Misstrauen vergiftet. Wie sollte unter diesen Umständen noch eine Mahlfeier stattfinden können, so wie sie der Herr gewollt hat? Paulus kritisiert hier nicht die Tischgemeinschaft als solche, wie sie zur damaligen Zeit in Verbindung mit der Mahlfeier stattfand, sondern das Wie und was die Korinther aus dieser Tischgemeinschaft gemacht hatten. Der würdige Zusammenhang zwischen Sättigungsmahl und der sich daran anschließenden Abendmahlsgemeinschaft war bei den Korinthern völlig außer Kontrolle geraten. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so schildert es Paulus. Und weiter, die, denen es gut geht, scheinen ihre gesicherten Lebensverhältnisse so dick vor sich herzutragen, dass sie, so Paulus, diejenigen anderen beschämen, die nichts haben. Die sozialen Unterschiede zwischen den Gemeindegliedern und das ausgerechnet im Zusammenhang mit der Mahlfeier werden so offenkundig und beleidigend. Paulus geißelt dieses Verhalten und sieht darin sogar eine Verachtung der Gemeinde Gottes. Sollen doch die, die das tun, zu Hause essen und trinken und sich nicht in der Gemeinde mit übermäßigem Essen und Trinken daneben benehmen und sogar noch betrinken. So geht es nicht. Dafür kann Paulus die Korinther nicht loben. Er kehrt dies auch nicht unter den Teppich durch vornehmes Verschweigen. Er spricht diese Missstände deutlich an. Nein, Gottes Wort verschweigt nichts. Es deckt auf und bringt ans Licht, im Leben des Einzelnen und auch im Leben der Gemeinde. Was hier in der Gemeinde zu Korinth in Verbindung mit der Mahlfeier passiert, das darf einfach in der Gemeinde Jesu nicht geschehen. Die heutige Gemeinde verbindet die Mahlfeier nicht mehr mit einem Sättigungsmahl, wie dies noch zur Zeit der korinthischen Gemeinde üblich war. Deshalb können glücklicherweise auch solche schlimmen Auswüchse so nicht mehr geschehen. Darüber dürfen wir von ganzem Herzen dankbar sein. Seien wir aber dennoch wachsam, damit nicht andere Missstände die Mahlfeier in der Gemeinde belasten oder sie sogar unmöglich machen, in der uns der erhöhte Herr doch besonders nahe sein will. Soweit einmal meine Ausführungen. Ich bitte nun unseren Bruder Ginsberg, im Text fortzufahren.
Unwürdig. Wir wollen gleich zusammen Abendmahl feiern. Und das wollen wir tun, um den Namen des Herrn zu verherrlichen. Es geht um Jesus Christus und nicht um uns. Und darum sollten wir uns prüfen, sind wir würdig, das auch zu tun. Aber das geht noch ein bisschen weiter. Es geht ja nicht nur ums Abendmahl, sondern es geht auch um unser Glaubensleben, dass wir jeden Tag würdig leben. Denn es steht in dem heutigen Text, wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Was heißt das jetzt, unwürdig? Wollen wir mal ein bisschen konkret eingehen. Und zwar schauen wir uns das im Johannesevangelium an, am Beispiel von Judas Iskariot. Dort ist der Ablauf vom Abendessen, wie er stattgefunden hat, geschildert. Während dem Abendessen vollzog der Herr Jesus Christus eine ganz besondere Handlung, und zwar eine Fußwaschung. Da begann er den Jüngern die Füße zu waschen. Dort steht geschrieben, als Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, und jetzt übertreibt er wieder, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, und jetzt kommt's, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Einer war nicht rein, der unwürdig am Tisch saß. Er saß mit dem Herrn am Tisch, aß mit ihm zusammen das Abendessen und das, obwohl er den Herrn in seiner Form als Herrn ablehnte. Was geschieht mit so jemandem, der unwürdig wie Judas am Abendmahl des Herrn teilnimmt? Dazu sagt der Herr Jesus Christus Folgendes im Matthäus-Evangelium: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für ihn besser, wenn er nicht geboren wäre. Ein ganz hartes Urteil, eine Verurteilung. Paulus sagt, dass Christen durch das Abendmahl am Leben Jesus teilhaben. Das bedeutet, dass sie an dem Leben teilhaben, das den Tod überwindet und zu Gott führt. Paulus sagt damit auch, dass Christen eine Gemeinschaft sind, in der die Liebe Gottes lebendig ist. In der die Liebe Gottes auch gelebt wird. Das ist eine Gemeinschaft, die er meint. Beim Abendmahl identifizieren wir uns mit dem Geschehen am Kreuz von Golgatha. Zugleich verkündigen wir, dass durch dieses Geschehen persönlich erlebte Tatsache ist, indem unsere Schuld durch das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha auch vergeben wurde. Das heißt, wir müssen ihn um Schuld vergeben gebeten haben und dass wir auch sicher sind, dass er uns die Schuld vergeben hat. Dementsprechend sind auch wir bereit zu vergeben, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Auch wir sollen dann anderen vergeben. Demgemäß muss auch unser Verhalten sein, denn nicht von ungefähr warnt die Bibel uns davor, ungebührlich am Tisch des Herrn da zu sein. Ungebührlich heißt im obigen Zusammenhang im Ungewissen bezüglich der Bedeutung des Mahls. Wir können uns also am Tisch des Herrn versündigen. Aus diesem Grunde sollte keiner, der nicht wiedergeboren ist, desgleichen noch keine Vergebung seiner Sünden erlangt hat, am Abendmahl teilnehmen. Das sollte einer dann nicht tun. Ebenso wenig sollte jemand daran teilnehmen, der wahrhaft bezeugen kann, Christ zu sein, aber gleichzeitig bewusst und willentlich in Sünde lebt und an dieser festhält. Der sollte auch nicht am Abendmahl teilnehmen. Jeder darf am Abendmahl teilnehmen, auch Kinder, sofern ich meine Sünden zuvor dem Herrn Jesus Christus bekannt habe. Und ich weiß, sie sind vergeben. Das setzt natürlich ein gewisses Alter und ein gewisses Wissen voraus. Und dann steht auch noch, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Und ganz zum Schluss noch etwas, was darüber hinausgeht. Wir sollen ja auch würdig jeden Tag leben vor dem Herrn. Denn wenn wir irgendwann die Augen zumachen, dann wird er entscheiden, ob wir links oder ob wir rechts gehen. Ob wir würdig gelebt haben oder nicht, darauf kommt es dann an. Und das Gleiche hat uns Jesus Christus in einem Gleichnis gegeben. Und zwar in Matthäus 22. Da gibt er uns das Gleichnis von einem König, der ein Hochzeitsmahl seinem Sohn macht. Er hat alle eingeladen, alle haben schriftlich die Einladung bekommen. Alle wussten, das Hochzeitsmahl, da ist das Hochzeitsfest. Sie kamen nicht. Sie kamen einfach nicht. Der eine hatte das zu tun, der andere das und, und. Und dann war der König sauer, er wurde zornig, sandte seine Heere aus und er steht, er brachte die Mörder um, zündete ihre Stadt an. Und dann ging er rum. Die Hochzeit war bereit und hat andere eingeladen. Und so war, er sagte zu seinen Knechten, geht hin an die Kreuzung überall, lade die Menschen ein, so viel wir Plätze haben. Und das Haus wurde voll und dann ging der König rum und guckte sich an, wer da war. Und jetzt kommt eine ganz besondere Stelle und da war jemand, der saß mittendrin und dann steht dann hier, ein Mensch, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen? Du hast kein Hochzeitsgewand. Wie bist du hier reingekommen? Warum sitzt du da? Und er wusste nichts zu sagen, er verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm die Hände, Füße, werft ihn hinaus in die Finsternis, da wird heulen und Zähneknirschen sein. Warum ist das so entscheidend? Denn es gab damals eine Sitte. Habe ich jetzt mal nachgelesen. Und zwar, ein Herr Kyri hat das mal gesagt, wenn damals so ein Hochzeitsmahl war und jemand hatte kein Hochzeitskleid, dem wurde eins gestellt. Er kam also dahin, hat er kein Hochzeitskleid, dem wurde eins gestellt, damit er auch im Hochzeitskleid an der Hochzeit teilnehmen konnte. Und jetzt hatte dieser Mann sogar das Angebot abgelehnt. Der maße sich nicht nur an, unwürdig dazusitzen, sondern er lehnte alles ab. Ich will selbst das Hochzeitskleid nicht. Und genau das heißt das. Wenn jemand die Gnade und die Barmherzigkeit ablehnt, wenn jemand die Vergebung ablehnt, dann geschieht genau das, was dort geschehen ist. Und das gilt für unser gesamtes Leben. Bis dahin. Und dann bitte ich jetzt den Rainer.
Ja, und Sie beschäftigen jetzt noch die letzten Verse von diesem Abschnitt. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er das, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern? dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis das alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Es mag jetzt 15, 20 Jahre her sein, als unsere jüngste Tochter in einer Gemeinde, Brüdergemeinde im Bergischen Land mit ihrem Mann eingeführt wurden. Und meine Frau und ich, wir waren da auch eingeladen zu diesem Gottesdienst. Auch da wurde Abendmahl angeboten. Und die jüngste Tochter, die Britta, sagte dann heimlich zu uns, wir mussten erst die Ältesten bezeugen, dass ihr auch gläubig seid, sonst hättet ihr nicht teilnehmen dürfen. Die Frage hier heute Morgen, Abendmahl, heilige kultische Handlung, Abendmahl oder gemütliches Essen in Gesellschaft oder Abendmahl oder Party, was wird hier gefeiert? Das sind die Anfragen, die Paulus an die Gemeinde hat. Wer das Abendmahl einnimmt, ohne sich dessen bewusst zu sein, was der eigentliche Sinn und Inhalt des Abendmahls ist, der ist sich selbst zum Gericht Gottes. Es ist notwendig, sich immer wieder den Sinn des Abendmahls auch bewusst zu machen. Sicher haben hier mittlerweile andere Gewohnheiten und Geflogenheiten als damals in Korinth. Wir haben gerade schon gehört, wir haben also nicht ein Sättigungsmahl, wenn wir Abendmahl feiern, aber auch hier hat sich einiges verändert. Da wird uns das Feierabendmahl angeboten, das ging von einem Kirchentag aus, ein gemeinsames Essen nach einem Gottesdienst. Der Name ist da irreführend, denn mit einem Abendmahl im eigentlichen Sinn hat das nichts zu tun. Ganz skurril fand ich, da wird Leib Christi, so heißt es in der Werbung, Leib Christi, in Plastikdöschen ausgegeben. Sie sehen aus wie so kleine Kaffeekapseln. Wer kennt die aus dem Kaufland oder Aldi? Und sie heißen, muss ja Englisch sein, Präfilet Kommunion Cups, heißt auf Deutsch vorgefüllte Abendmahlskapseln. Und so ermöglichen wir jedem zum Tisch des Herrn zu gehen, so sagte dann ein Pfarrer dem evangelischen Pressedienst. Diese Cups enthalten, das sind winzige Plastikbecher, die enthalten dann einen kleinen Schluck Traubensaft und oben drüber nochmal eingeschweißt eine Oblade. Und die werden dann in großen Körben durch den Kirchenraum durchgereicht und jeder nimmt sich so ein wie Kommunion-Cups. Es gibt sicher auch gerade zu Corona-Zeiten manche Gedanken um den Umgang mit der Abendmahlsfeier. Wir haben auf der Gemeindeversammlung auch letztens darüber gesprochen, wie halten wir das, wie machen wir das. Wir haben dann letztlich gesagt, das bleibt dem, der das Abendmahl leitet, überlassen. Da gibt es keine festen Grundregeln. Man muss nicht so oder so und stehend und sitzend. Das sind nicht die grundlegenden Überlegungen. Wichtig ist das Zentrum des Abendmahls. Was haben wir in der vorigen Woche im Gottesdienst für eine Predigt gehört von Martin Hafer mit dem Titel, das Wort vom Kreuz darf nicht verstummen. Und das ist das Thema auch eines Abendmahls. Gerade an das Kreuz Christi denken wir, wenn wir das Abendmahl mit ganzem Herzen richtig feiern wollen. Ob ich dabei sitze oder stehe, das spielt keine Rolle. Ob ich das Brot breche oder mir so vom Teller wegnehme, spielt auch keine Rolle. Dass ich ein begnadeter Todeskandidat bin, der aus reiner und unverdienter Gnade Vergebung der Schuld erfahren durfte, das ist der Gedanke, der uns bewegen soll beim Abendmahl. Wer gedankenlos das Mahl nimmt, vielleicht schon besorgt um das Mittagessen, ob das vielleicht heute was später serviert wird oder was machen wir heute Nachmittag, wenn Besuch kommt, wie gestalte ich den Nachmittag. Wer mit diesem Gedanken Abendmahl feiert, ist nicht mit dem Herzen dabei. Der heuchelt Frömmigkeit und Andacht nach außen, aber ehrt Jesus nicht. Der, so sagt Paulus, ist sich selbst zum Gericht. So ernst ist es mit dem Abendmahl. Es ist keine mystische Handlung, nachdem sich das Brot in wirkliches Fleisch Jesu und Wein in wirkliches Blut Jesu plötzlich verwandelt. Es ist aber auch kein frommes Ritual. Wir haben vom Erwin gehört, wir feiern das jeden Monat, ja. Aber es ist nicht, dass man nur so als das wird eben so gemacht, feiert. Es ist ein Gedächtnismahl, was Jesus für dich und mich getan hat. Paulus spricht hier von Gericht und nennt die gehäufte körperliche Schwachheit und die auffallend vielen Krankheiten als Ursache von Heuchelei, die sie mit ihrer Art, das Abendmahl zu feiern, begehen. Und Heuchelei war schon immer dem Herrn ein Gräuel. Das ist eines der Hauptpunkte, die Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten immer wieder anspricht. Getünchte Wand, nach Außenseite wunderbar angestrichen und strahlt Heiligkeit aus. Wie sieht es denn in euch aus? Heuchelei war auch das Verhalten eines Ananias und Saphiras. Nicht die Habgier wurde ihnen vorgeworfen, nicht mangelndes Vertrauen, dass der Herr sie doch versorgt, selbst wenn sie alles hergeben, sondern die Heuchelei. Wir haben alles gegeben. Und aufgrund dieses Ereignisses ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott die ganze Gemeinde. Plötzlich ereilte sie der Tod und das brachte die Gemeinde zur Ehrfurcht. Kann es sein, dass diese Ehrfurcht heute oft auf der Strecke geblieben ist? Mir fiel ein, dass der Dieter Karstädter wieder zur nächsten kleinen Bibelschule eingeladen hat mit dem Thema die verlorene Heiligkeit Gottes und schreibt dazu in der Einladung: Haben vielleicht Christen die Heiligkeit Gottes aus den Augen verloren? Im Schlepptau einer falsch verstandenen Reformation, die nur noch die Gnade Gottes sieht, aber nicht mehr die Notwendigkeit eines heiligen Lebens? Ist das gerade im evangelischen Raum die Ethik oftmals beliebig geworden? Welchen Einfluss hat die Heiligkeit Gottes auf mein Leben? Nein, es ist kein ungeschriebenes Gesetz, dass in einer Gemeinde, in der gehäuft Krankheiten und Schwachheit auftauchen, auch ein Fehlverhalten der Gemeinde zu suchen ist. Aber Paulus hält das hier in den Christen in Korinth vor Augen. Denkt doch mal darüber nach. Kann eure Schwachheit und Krankheitsanfälligkeit nicht auch darin ihren Grund haben? Sicher ist es falsch, hinter jeder Krankheit, hinter jedem Leid Gottes Gericht zu vermuten und zu unterstellen. Gott hat auch andere Handlungsweisen, die wir oft nicht verstehen, vielleicht jetzt nicht verstehen. Siehe Hiob. Aber Paulus empfiehlt der Gemeinde dringend, umzudenken, sich anders zu verhalten, keine Spaltungen zu provozieren, keine menschlichen Unterschiede zu machen. Rücksichtnahme auf andere wird empfohlen. Wartet aufeinander, wenn ihr Abendmahl faltet. Fördert die Gemeinschaft untereinander, habt keine Spaltungen unter euch. Ob arm oder reich, ob Jude oder Grieche, ob Freier oder Sklave, man könnte fortführen, ob Syrer oder Türke, ob Kopftuch oder ohne, ob Maske oder nicht. Jesus ging für alle ans Kreuz, ohne Ansehen der Person. Und so wollen wir auch untereinander uns so begegnen, wie Paulus es in Philipper 2, in den Versen 3 und 4 deutlich macht: Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und dann, danach kommt der bekannte Christus-Hymnus, ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus war. Ja, ich denke, so hat der Text über die Feier des Abendmahls auch hier und heute für uns etwas zu sagen. Und mit diesem Gedanken wollen wir auch das Abendmahl feiern und Jesus für sein Leiden und Sterben am Kreuz damit ehren. Ihm Lob und Preis sagen, dass er sich selbst als Opfer dahingegeben hat. So wie wir es eben im Lied gesungen haben, das Opferlamm war er selbst am Kreuz für mich.
Und wir wollen auf ein Segenswort hören aus Apostelgeschichte 17, Vers 24. Gott ist nicht ferne von uns, von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir.